Gut, dann kommen wir zum Wort Gottes. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich möchte noch mal zu Beginn beten und dann starten wir durch. Vater im Himmel, ich möchte danken für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass wir schon so viel durch dein Wort profitieren durften. Herr, dass es nicht nur eine Guideline fürs Leben ist, sondern dass es was Lebendiges ist. Weil du sagst in deinem Wort, dass du das fleischgewordene Wort bist, Jesus. Und ich danke dir, dass du eingezogen bist in unsere Herzen, dass du hier bist. Und so möchte ich jetzt beten, dass du uns offene Ohren gibst, offene Augen gibst in Jesu Namen, ein Herz, das empfangen kann, ein empfangsbereites Herz. Herr, dass wir anders rausgehen, als wir heute reingekommen sind. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Gut. Heute möchte ich über Glauben predigen und es geht darum, Moment mal, meine Notizen sind gleich da, super, aber ich weiß eigentlich auch so, worum es geht, bloß sicher ist sicher, Halleluja, es wäre ja dramatisch, nee, also ich werde aus dem Herzen predigen, nee, es geht heute darum, dass Gott uns weiterführen möchte. Ich habe letzte Woche über Glauben gesprochen. Wir haben uns Josua angeschaut, wie Josua das verheißene Land eingenommen hat. Und Josua, der einzige zusammen mit Kaleb aus der ganzen Generation, die wirklich das Land betreten haben. Da waren natürlich noch die anderen Kundschafter. Das waren ja insgesamt 12. 10 davon haben auch das Land betreten. Aber als sie auf diesem Land standen, hatten sie Angst und nicht Glaube. Josua und Kaleb, was sie ausgezeichnet hat, war ihr unbedingter Glaube. Ein Glaube, der mit Gott gerechnet hat. Ein Glaube, der an Gott geknüpft war. Und obwohl sie dann selbst auch bestraft wurden wegen des Unglaubens der anderen und sie nochmal 40 Jahre in der Wüste waren, haben sie sich ihren Glauben behalten. Und dann waren sie da und wir haben dann uns die Geschichte in Josua 1 angeschaut, wo dann Gott zu Josua gesprochen hat, nachdem ein ganz wichtiger Mann gegangen ist, nämlich Mose, dem er jahrelang nachgefolgt war, der sein Mentor war, der sein Coach war, der sein Leiter war. Der Mose ist gestorben und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Stück weit auch der Josua ins Bodenlose gefallen ist, aber Gott hat ihn genau an diesem Punkt angesprochen. Und dann hat er zu ihm gesagt, sei stark und mutig, denn ich habe dich auserkoren, das Volk Israel in dieses verheißene Land zu führen. Und ich habe uns als Gemeinde gesagt, wir sind nicht die Mose-Generation, sondern wir sind die Josua-Generation. Und zwar jeder, der hier sitzt. Wir werden in das Land hineinkommen. Das, was Gott für unsere Gemeinde vorgesehen hat und geplant hat, wir werden das erleben und sehen dürfen. Und unser Job ist es, diese neue Generation, die kommen wird, die Kinder, die jetzt in der Kinderstunde sind, in sie hinein zu investieren, sie anzuleiten, sie zu führen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten 20, 30, 40 Jahren eine richtige Erweckung sehen in unserem Land. Das war ein sehr verhaltenes Amen. Glaubt ihr das wirklich? Dann sag nochmal vom Herzen Amen. Yes! Okay, wir sprechen heute über Glaube, ihr seht das. Ja, also es ist wichtig, dass wir es glauben, weil wenn du es nicht im Herzen hast, dann wird es auch nicht real. Mein Vater hat am Anfang, als er die Gemeinde gegründet hat, ich habe letztens so einen Brief geschickt bekommen, wo er kurz einfach die Gemeinde vorgestellt hat. Und hat er gesagt, wir haben die Gemeinde mit 6 Leuten gegründet, aus dem Hauskreis entstehen, wo ursprünglich 25 Personen, glaube ich, drin waren oder so um den Dreh rum. Und dann hat er gesagt, aber 6 sind übrig geblieben. Es waren die 6, die Abrahams Natur in sich hatten. Nichts vor Augen, aber alles im Herzen. Und manchmal ist es so, du hast nichts vor Augen, aber Gott hat dir etwas ins Herz gelegt. Also musst du mit diesem Blick auf dein Leben schauen und auf die Zukunft, die Gott für dich bereitet hat. Da gibt es Werke, die Gott vorbereitet hat für dich. Und für ihn oder für meine Eltern war das Werk, Gemeinde zu gründen. Und heute haben sie es vor Augen, was sie einst im Herzen hatten. Also seid ihr auch große Vorbilder, was Glauben betrifft. Ich möchte heute ein bisschen weitergehen. Es ist einmal dieser Glaube und es ist eine Saat, ein Saatgut, das von oben kommt, was wir säen dürfen. Und dann dürfen wir sehen, wie die Dinge wachsen. Mit der Gemeinde war es auch dieses Saatgut, das von Gott kam, dieses Wort, das von Gott kam. Eckhart, gründe Gemeinde. Er hat dieses Wort genommen, er hat dieses Wort gesät und dann ist etwas entstanden. Aber ich kann euch sagen, wo er das empfangen hat und angefangen hat, das zu säen, in den Boden zu geben, dann ging er am nächsten Tag hin. War was da? Nein. Dann ging er eine Woche später hin. War schon was da? Und so ist es mit dem Sämann. Der Sämann ist ein armer Kerl, weil der tut was, der investiert was, aber er hat erstmal nichts vor Augen. Da kommt erstmal gar nichts. Du gehst nach 2, 3, 4 Wochen hin und du siehst immer noch recht wenig. Also es ist so wichtig, dass wir wie Josua und Kaleb Glauben haben, dass wir die Vision, die Gott für uns hat, dass wir sie im Herzen tragen und auch im Herzen bewahren. In Habakuk steht, dass wir die Vision aufschreiben sollen. Falls wir mal in Momente kommen, die schwierig sind, und da brauche ich kein Prophet sein, du wirst in Momente kommen, wo Bedrängnis ist, wo auf einmal alles finster um dich wird. Und dann ist es so wichtig, dass du es irgendwo aufgeschrieben hast, dann holst du es hervor, dann hältst du es dir vor Augen, du liest es nochmal und dann erinnerst du dich daran, was Gott dir einst zugesagt hat. Vielleicht ist es eine Person, für die du lange betest, die immer noch nicht im Glauben ist. Es ist wichtig, dass du das hervorholst, was Gott dir einst zugesagt hat und dass du feststehst in den Momenten, wo es am schlimmsten aussieht. Ich kann mich noch erinnern, da hat Blankas Familie, der eine Bruder, es sind ja 4 Geschwister und die Mutter von Blanka hatte einen Traum von 4 Gebüschen, glaube ich. 4 Gebüschen und 3 davon sind sehr schnell entflammt worden, also kam Feuer und die haben gebrannt. Und dieser eine Busch, der wollte einfach nicht brennen. Und es hat lang gedauert, bis der dann irgendwann gebrannt hat. Und es war der eine Bruder von Blanka. Ja, alle 3 haben ihr Leben Jesus gegeben, sind alle 3 auch auf dieselbe Bibelschule gegangen, da wo ich Blanka kennengelernt habe. Und also die Nancy, der Enrique, der heute Pastor ist, und du, ihr seid auf die Bibelschule. Und dann war da eben noch der 4., der José, der gute alte José. Ja, und der José war ein Businessman. Und der José, ich habe ihn kennengelernt, der war so ein richtiger Schlawiner, einer, der einfach echt Kohle hatte. Ich meine, der hat ein Haus mit Pool gehabt. Ja, das war natürlich auch gut für uns, konnte man ein bisschen baden gehen. Aber ansonsten, was er nicht hatte, war das Wichtigste. Jesus Christus im Herzen. Und ich weiß, dass die Familie gebetet hat für diesen Mann. Und die haben gebetet und gebetet und Jahr für Jahr ist vergangen und er ist immer noch nicht umgekehrt zu Jesus. Und dann ist er in seine schlimmste Lebenskrise hineingerauscht, hat sich getrennt von der Frau, mit der er 10 Jahre verlobt war und Zerbruch kam. Ja, er war 10 Jahre verlobt, ihr seht, er war nicht wirklich erlöst. Ich habe auch mal gesagt, warum willst du die nicht heiraten, Mensch? Da hat er gesagt, naja, dann habe ich ja alles erreicht, dann wird es langweilig. Ja, es war halt so war er drauf, ja. Und hat sich getrennt von dieser Frau und es schien alles zu zerbrechen. Er hat sein Haus verloren mit Pool und so weiter, ja, geschäftlich ging es nicht so gut. Und dann, als ich das nächste Mal wieder nach Schweden kam, war der ein komplett ausgewechselter Mann. Und er hat 3 Tage gefastet und gebetet, hat er mir gesagt. Und in diesen 3 Tagen ist ihm Gott begegnet. Und was kein Mensch tun konnte, Gott konnte es tun. Aber warum? Weil hier Leute waren, die gebetet haben. Da war eine Familie, die hinter ihm gestanden war. Selbst in den Momenten, wo er ganz, ganz, ganz weit weg von Gott schien, haben sie nicht auf das geschaut, was vor Augen war, sondern auf das geschaut, was Gott ihnen ins Herz gelegt hat. Nämlich, dieser Busch wird brennen. Amen. Vielleicht hast du ein paar Büsche, die brennen müssen. Gib nicht auf. Ich möchte dich wirklich ermutigen, gib nicht auf. Wisst ihr, Jesus, er ist unser großes Vorbild. Ich möchte eine Passage lesen, die sehr ausschlaggebend ist für die heutige Predigt. Und zwar in Johannes 12 steht die, Vers 23 bis 27. Ich lese kurz vor. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ich möchte nochmal diesen Satz wiederholen. Und wo ich bin, sagt Jesus, da wird auch mein Diener sein. Also mit anderen Worten, du und ich sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen in allem. Ja? Und wenn es heißt, dass das Weizenkorn, welches Jesus Christus ist, in die Erde fallen muss und sterben muss, und wenn es stirbt, es dann viel Frucht bringt, dann gilt das auch für dich und mich. Auch sind wir ein Weizenkorn, und damit wir zu einem neuen Leben aufstehen können, müssen wir erstmal sterben. Und wir müssen unserem eigenen Ich sterben. Mit anderen Worten, wir müssen uns lossagen von dem, was das Leben alles so mit sich bringt. Alle unsere eigenen Wünsche, alles, was wir uns wünschen außerhalb von Christus. Das ist ganz wichtig. Ist ja nicht so, dass Gott uns nichts gönnt. Ja? Gönnen und Gott hat denselben Anfangsbuchstaben. Er gönnt dir was. So ist unser Gott. Aber ich glaube, was hier wichtig ist, dass das, was du dir gönnen willst, nicht wichtiger wird als Gott selbst. Also, du sollst dein Leben nicht lieben, weil wenn du es liebst und wenn du daran festhältst, verlierst du es. Mit anderen Worten, du sollst dein Leben Jesus geben. Und dann beginnt ein Prozess, und das ist der Prozess, wo du gepflanzt wirst. Wisst ihr, wenn du etwas pflanzt, dann nimmst du es, du buddelst ein Loch, du setzt es in dieses Loch rein und machst es zu. Wisst ihr, dieser ganze Prozess, an was das mich erinnert? An eine Beerdigung. Also ich glaube, da, wenn du jetzt von außen einfach drauf schaust, ist zwischen Pflanzen und Beerdigen kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist der, dass wenn du etwas beerdigst, dann hat das keine Zukunft. Es wird da drin bleiben und es wird zu Staub. Aber wenn du etwas pflanzt, dann trägt das, was dieser Same trägt, in sich eine Bestimmung. Das ist eine Vorsehung. Und ich möchte dir sagen, du bist nicht in die Erde gefallen und wurdest nicht verbuddelt, damit du dort stirbst, sondern damit du wächst und eine Metamorphose durchläufst und dass du größer und besser wieder hervorkommst. Ich möchte heute zusprechen, Gott hat für dich Wachstum. Gott hat für dich Frucht. Gott möchte dich vermehren. Gott möchte dich multiplizieren. Glaubst du das? Hey Leute, ich predige hier. Glaubst du das? Hey, das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Gott möchte dich nehmen und dann wird er dich an einen dunklen Ort pflanzen. An einen finsteren Platz wird er dich pflanzen. Glaub mir, Josua, als Mose starb und Gott dann zu ihm kam und zu ihm gesagt hat, sei stark und mutig. Er hat das dreimal wiederholt. Warum? Weil der Typ down war. Der war an einem Ort, der komplett finster war. In dem Moment hat er nur seine Augen auf Mose gehabt und er hat seine Hoffnung in Mose gesetzt. Und da, der ist weg gewesen. Er war an einem finsteren Ort. Wir alle kommen mal an diesen Ort, wo wir nichts mehr vor Augen haben. Wo wir in Bedrängnis sind. Wo, wenn einer von außen uns beurteilen würde, sagen würde, der ist ganz, ganz, ganz weit weg von Gott. Offensichtlich, der hat ja nur Leid und dem geht's richtig schlecht. Aber ich sag dir eins, in dir ist Bestimmung. In dir ist Vorsehung Gottes. Gott hat was vor mit deinem Leben. Und er hat etwas in dich hineingelegt und du musst sterben, du musst an diesem finsteren Ort sein, du musst unter der Erde sein, damit etwas aufsprießen kann. Es geht nicht anders, weil das ist die Art, wie Gott es vorgesehen hat. Also mit anderen Worten, er wird dich durch schwere Zeiten führen. Und in diesen schweren Zeiten, wenn du das verstehst, wenn du weißt, ich bin bestimmt, ich bin berufen, Gott hat was mit mir vor, dann wirst du nicht daran krepieren, sondern es wird dich vielmehr stärker machen. Es wird dich zurüsten. Du wirst einen Erfahrungsschatz gewinnen, mit dem du wiederum anderen dienen kannst, wenn du langsam ans Licht kommst. Aber es werden Momente kommen im Leben, wo du das Licht am Ende des Tunnels nicht siehst. Und in diesen Momenten ist es wichtig, dass wir Gott vor Augen haben, dass wir die Vision im Herzen haben, dass wir das Potenzial sehen, was in uns liegt. Und das ist, was Glaube tut. Der Glaube sieht. Der Glaube sieht das Potenzial, was in uns ist. Der Glaube sieht das, was Gott im Himmel vorbereitet hat für uns, aber was noch nicht sichtbar ist auf Erden. Der Glaube sieht das alles. In Momenten, wo du gepflanzt wirst und dann bewässert wirst, da ist es wichtig, dass du das verstehst. Du bist nicht bestimmt zu sterben, ein für alle Mal zu sterben, sondern du stirbst deinem egoistischen Ich. Und was dann passiert ist, Jesus kommt in diesem Moment, wie er zu Josua kam und sagt, sei stark und mutig, ich bin mit dir und sinne nach über das Gesetz Tag und Nacht, ich bin da und ich werde dich offenbar machen. Ich werde dich sichtbar machen. Im Moment bist du nicht sichtbar. Glaub mir, ich selbst hab mich an so einem Platz befunden. Ich würde sagen, meine Zeit, wo zumindest vom Gefühl her es finster um mich herum war, war die Zeit kurz bevor ich wirklich dann einen Durchbruch hatte mit Jesus. Glaub mir, ich war an vielen finsteren Orten. Ein finsterer Ort, der heißt Won. Vielleicht kennen den manche, ja. World of Nightlife, ja, die Nacht, das war mein Tag. Yeah, katastrophal eigentlich. Und es war, wisst ihr, ich war so, ich habe von Wochenende zu Wochenende gelebt. Es war so, ich glaube, Leute hätten gesagt, ein hoffnungsloser Fall der Manuel. Ja? Und da ist Gott mir begegnet. Inmitten meines tiefsten, finstersten Punkt. Und da hat er mich rausgeholt. Er hat mir eine Vision gegeben. Er hat mir Hoffnung gegeben. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber glaubt nicht, dass ich dann weg bin vom finsteren Ort. Die erste Phase, das erste halbe Jahr nach meiner richtigen Bekehrung war sehr, sehr finster. Nichtsdestotrotz. Nicht finster im Sinne von Sünde finster, sondern er hat mich befreit von etlichen Sachen. Und es war so schmerzhaft und es war so hart. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, was ist denn da alles an mir falsch? Was muss er denn noch alles in Ordnung bringen? Und dann habe ich mir gedacht, also es ist vielleicht, wir sagen ja immer, hey, wenn du Jesus hast, wird alles gut. Also so war das für mich nicht. Ich habe Jesus gehabt und auf einmal wurde alles subtiler. Die Kämpfe wurden subtiler. Auf einmal habe ich realisiert, hey, da sind nicht nur Sünden in meinen Taten, sondern auch in meinen Gedanken, in meinem Charakter. Und dann ging es richtig ab und Gott hat mich vorbereitet. Dann ging es nach Schweden. Es war auch ein finsterer Ort für mich. Ich konnte nicht mal richtig kommunizieren. Nicht, weil ich nicht Schwedisch konnte, sondern auch kein Englisch. Es war eine Katastrophe als Deutscher. Ich konnte Fränkisch. Ja, aber das hat mir dort auch nicht weiter geholfen. Also ihr seht, auch die Zeit in Schweden war eine Zeit, wo ich schon als finster bezeichnen würde, weil es ein Ort war, wo Gott mich geformt hat. Ein Ort, wo ich nicht sichtbar war für andere groß, ja, sondern es war die Zeit, ich will es mal beschreiben mit Paulus. Es waren diese 3 Tage, wo Paulus komplett blind war. Jesus ist ihm begegnet, er war blind, er hat nichts gesehen. Er war in einem finsteren Ort. Alles, wofür er Augen hatte, war Jesus Christus. Und Gott möchte, dass wir in den Boden fallen. Das Weizenkorn muss in den Boden fallen. Und dann ist es ein echter Sterbeprozess. Ich glaube nicht, dass es einfach so zack, du bist gestorben und jetzt erstehst du wieder auf zum Leben, sondern das ist ein längerer Prozess. So wie ihr seht, ne, nach einer Woche siehst du ja noch nichts, ne? Nach 2 Wochen siehst du immer noch nichts. Also das ist ein längerer Prozess, es kann Monate dauern, vielleicht sogar Jahre dauern. Aber irgendwann wirst du wachsen und wirst sichtbar und du wirst in deine Bestimmung hineinkommen. Also gepflanzt sein bedeutet, dass die Bestimmung verborgen ist. Wenn du gepflanzt bist, ist die Bestimmung von dir verborgen. Und wenn du wächst und ans Licht kommst, dann bedeutet es, dass deine Bestimmung offenbar wird. Und so ist es auch mit deinem Leben. Gott hat was in dich hineingelegt und in dem Moment, wo du durch diese Erdoberfläche durchdringst und an die Oberfläche kommst, dann wirst du sichtbar. Aber auch am Anfang noch ganz klein. Du bist ein zartes Pflänzchen und dann wächst du langsam, langsam. Manche wachsen mehr, manche weniger. Spaß. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gut. Aber du wirst sichtbar. Also dieser Übergangspunkt zwischen verborgen und offenbart werden, den nenne ich Bewässerungsprozess. Also du wirst bewässert und diese Bewässerung ist der letzte Schritt zur Offenbarung. Dass du offenbar wirst, erstmal musst du bewässert werden. Im 1. Mose 1, 11, da steht, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Also ihr seht, in allem, was Gott geschaffen hat, ist ein Same. Weil sonst, wenn das nicht so wäre, müsste Gott zu, immer wenn wir was wollen oder wenn du einen Apfel willst, muss Gott erstmal kommen und sagen, und es werde ein Apfel. Und dann zack, und der Apfel ward. Und er sah, dass er gut war. Ja? Stell dir mal vor, da hätte Gott sehr viel zu tun. Also war Gott smart und hat sich gedacht, okay, gut, ich lege da was hinein in den Apfel, nämlich einen Samen. Also alles hat einen Samen, selbst du hast einen Samen. Und so können wir uns multiplizieren und vermehren. Das hat Gott so gesetzt. In 1. Mose 8, 22 steht, von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Also es ist etwas, was ständig geschieht. Es ist ein täglicher Prozess. Ich möchte euch jetzt eine Stelle vorlesen, die betrifft dich und mich. 1. Johannes 5, 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also alles, was aus Gott geboren ist, das wird überwinden, das wird siegen. Und das möchte ich dir zusprechen. Du bist aus Gott geboren und du wirst überwinden. Es liegt nicht an dir, sondern an dem, den du dienst. Jesus Christus. Er hat die Welt überwunden. Er ist das Weizenkorn und wir sehen diese Story, aber wir sehen es oft mit einer Distanz zu uns selbst. Weil wir sagen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, deswegen muss ich nicht sterben. Passt. Aber wisst ihr was? Gott möchte, dass wir auch durch einen Sterbeprozess gehen. Also hat es sehr wohl was mit mir zu tun. Also diese ganze Weizenkorn-Story, die ganze Kreuzigungsgeschichte, die ganze Gethsemane-Geschichte hat was mit mir zu tun. Gerade mal ein Mann, der gesagt hat, ich weiß nicht, wer es ist, aber es ist ein bekannter Spruch eigentlich, dass das Blut der Märtyrer ist der Same für Erweckung. Das Blut der Märtyrer ist der Same für Erweckung. Also es gab ganz viele Menschen, die tatsächlich auch mit ihrem Leben bezahlt haben, nicht nur Jesus Christus. Nimm allein die Jünger her. Der Einzige, der normal gestorben ist und nicht umgebracht wurde, ist der Johannes. Alle anderen haben ihr Leben gelassen für Jesus Christus. Also sehen wir gehen in die Nachfolge und es bedeutet, wir müssen auch durch diese Schwerdezeit, durch diesen finsteren Ort. Gott hat das so vorgesehen. Du und ich, wir sind auch ein Weizenkorn, wir müssen fallen, wir müssen sterben. Aber wenn wir sterben, dann geschieht etwas mit uns. Und es steht in Römer 12, Vers 2, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes, auf dass wir erkennen, was der gute, wohlgefällige Wille Gottes ist. Der gute, vollkommene und wohlgefällige Wille. Also du wirst verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. An dem finsteren Ort, wo du nichts siehst, wo du abgeschottet bist, wo alles getrennt ist von dir, alles Irdische und alles, was dich ablenken soll. Paulus, 3 Tage blind, wo er einfach in der Finsternis war. Es war der Ort, wo er Jesus gesehen hat. Mehr als je zuvor. Und dann an diesem Platz hat sein Herz sich komplett verändert. Eine Transformation ist geschehen. Seine Gedanken haben sich verändert. Mit anderen Worten, wenn du da gepflanzt bist, bewässert wirst und wenn du dann wächst, ist nicht so, dass du dann anders aussehen wirst, dass du dann fitter bist oder sowas oder dass du auf einmal keine Falten mehr im Gesicht hast. Äußerlich gesehen wirst du immer noch ganz genau dasselbe sein, aber deine Ausstrahlung hat sich verändert, dein Wesen hat sich verändert. Wenn dir jetzt Leute in die Augen schauen, dann sehen sie ein Funkeln in deinen Augen, sie sehen Leben in deinen Augen, sie sehen Gott in deinen Augen. Ja, als Mose auf dem Berg war, und das Volk unten, und er dann in der Gegenwart Gottes war, kam er wieder zurück und er hat geglänzt. Sein Antlitz war glänzend. Die haben gesagt, hey, was ist los mit dem? Er war in der Gegenwart Gottes. Und so ist es, dieser finstere Ort ist ein anderes Bild für die Gegenwart Gottes. Es ist der Ort, wo du und Gott, wo das Wesen Gottes mit deinem verschmilzt. Aber schlimm ist, dass wir uns oft sträuben. Wir sträuben uns davor, weil wir uns so, selbst so sehr wichtig, so wichtig sind. Weil wir festhalten an unserem Leben, festhalten an unseren Ruhm, an unseren Ruf, festhalten an den Dingen, die uns die Welt geben kann. Aber das, was die Welt uns gibt, reicht nicht aus. Das ist etwas, was wir immer wieder singen. Ich sehe hier die Amelie, die hat das geschrieben, gell? Ja. Was die Welt uns gibt, reicht nicht aus. Wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir realisieren, was die Welt uns gibt, reicht nicht aus. Und dann schaust du zu Gott und was du tust ist, Gott, ich will mein Leben lassen. Dieser Sterbeprozess, und das ist der Unterschied zur Beerdigung. Wenn du beerdigt wirst, dann stirbst du, ohne dass du es willst. Wenn du gepflanzt wirst, dann lässt du dich pflanzen. Also du sagst Ja zu diesem Prozess. Das ist was ganz anderes. Du sagst Ja dazu. Du gehst willentlich diesen Weg. Jesus hätte nicht sterben müssen. Jesus musste gar nichts, sondern er hat gesagt, ich will mein Leben geben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mit anderen Worten, Jesus hätte einfach Nein sagen können zum Kreuz, Nein sagen können zu dem, was Gott, der Vater für ihn vorgesehen hat. Und er hat ja auch gesagt, hey, wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann hat er aber realisiert, nein, nicht mein Wille soll geschehen, sondern sein Wille soll geschehen. Und das möchte ich dir heute zusprechen, auch wenn schwere Zeiten vor dir liegen, auch wenn Bedrängnis da ist, auch wenn du kämpfen musst, um Sieg zu erlangen, auch wenn Glaube genau deshalb gegeben ist, weil wir durch Dinge gehen, die nahezu unmöglich für uns scheinen. Wenn das alles doch so ist, möchte ich dich ermutigen, schau auf Jesus, er ist durchgegangen und alles, was du tust, ist ihm nachgehen. Du gehst, du folgst ihm bis ans Kreuz. Wer mir nachfolgt, der nimmt sein Kreuz auf sich. Nimm dein Kreuz auf dich. Und dann gehst du. Und es wird schwer. Und dann empfindest du nach. Aber du weißt, mein Herr ist mir vorgegangen. Und ich kenne das Ende der Geschichte. Ich werde zu einem neuen Leben aufstehen. Und das, wozu Gott mich berufen und bestimmt hat, es wird aus mir hervorsprossen. Ich werde Frucht bringen. Aber die Tatsache ist einfach, Jesus hat es gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, mein Vater ist der Weingärtner. Und jede Rebe, die keine Frucht trägt, die schneide ich ab von mir. Aber wenn du Frucht bringen möchtest, muss immer wieder etwas in uns sterben. Mit anderen Worten, wir geben, wir geben, wir geben, wir geben, wir säen und dann wird eine Frucht kommen. Gott hat uns berufen, Frucht zu bringen. Eine Frucht, die bleibt. Also du bist gepflanzt und nicht begraben. Du bist am Ort der Finsternis, das ist der Ort der Vorbereitung und der Ort der Transformation. Und wenn du an dem Ort der Finsternis bist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, in die du dich entwickeln kannst. Einerseits, du wirst bitter oder du wirst besser. Eins von beiden. Die Gefahr ist nun mal, dass du länger an dem finsteren Ort bleibst, als Gott es vorgesehen hat. Weil du einfach dich dagegen sträubst, weil du auf einmal bitter wirst. Und die Dinge, die um dich herum geschehen, vielleicht, dass du einfach mit dir selbst konfrontiert bist, aber auch Sachen, die von außen auf dich einprasseln. Vielleicht läuft eines deiner Kinder nicht so, wie du es dir gewünscht hast. Oder vielleicht auf einmal realisierst du, dass dein Gefühl und deine Liebe für deine Frau abgenommen hat oder für deinen Mann. Und auf einmal geschehen Dinge, die du schwer einordnen kannst. Das ist alles Ort der Finsternis. Und bitter wirst du dann, wenn du anfängst, Gott anzuklagen und zu sagen, Gott, warum? Wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Ich sehe nichts. In diesen Momenten ist es wichtig, wenn du all das erlebst und verspürst, wenn du vielleicht auch deinen eigenen Anforderungen nicht mehr gerecht wirst. Wenn du dir vorgenommen hast, ich möchte in 5 Jahren hier und dort stehen und in 5 Jahren stehst du aber nicht dort. Es ist wichtig, dass du auf Gott schaust in diesen Zeiten, dass du mit Gott da durchgehst, dass du Gott im Herzen hast. Er ist doch der Einzige, der dir helfen kann. Und nicht nur der dir helfen kann, sondern der all das Negative, was am finsteren Ort geschieht, er kann all das benutzen und dir zum Besten dienen lassen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Wenn du etwas pflanzt, dann ist dieser Boden Dünger. Dreck. Darf ich das S-Wort sagen? Nein, ich sag's jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das stinkt. Mist, genau. Mist, danke für das Wort, das ist besser. Mist. Ja, es ist richtig mistig da. Und da setzt sich Gott rein, er schmeißt dich in den Mist. Und er möchte, dass du dort wächst. Er benutzt Dreck. Oder beziehungsweise er kann Dreck benutzen, damit du wächst. Und das, genau, als Dünger. Und das ist Dünger. Und aufgrund dessen kannst du dann wirklich hervorsprießen. Also wir wissen das. Gott schenkt das Wachstum. Aber wir Menschen, wir müssen pflanzen und wir müssen begießen. Gott schenkt das Wachstum. Was ist, wenn keiner da ist, der begießt? Psalm 126, 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Was ist, wenn keiner da ist an dem finsteren Ort, der dir die Tränen wegwischen kann? Wenn keiner da ist, der dir hilft oder der ansatzweise deine Situation versteht? Dann kommen diese Tränen, da ist keiner, der dich begießt. Vielleicht ist es so, dass du dich heute noch beschwerst darüber. Warum hat mein Vater sich nicht investiert in mich? Warum hat meine Mutter sich nicht investiert? Warum hat meine Lehrer sich nicht investiert? Warum wurde ich nicht gewarnt? Warum habe ich all das angestellt? Hätte doch jemand mir was gesagt? Hätte doch jemand eindringlich mit mir gesprochen? Und da entstehen dann so viele Vorwürfe gegenüber Menschen, die uns anvertraut waren, die Gott in unser Leben gestellt hat und die ihren Job verfehlt haben. Und vielleicht ist es tatsächlich so gewesen. Und du wunderst dich, warum hat mir keiner die Tränen weggewischt? Warum hat überhaupt keiner gesehen, dass ich da Nacht für Nacht geheult habe, geweint habe, fertig war? Und ich bin mir sicher, wenn ich hier so durch die Reihen schaue, jeder hat schon mal solche Nächte gehabt. Jeder hat Nächte gehabt, wo er sich alleingelassen gefühlt hat. Jeder hat Nächte gehabt, wo er realisiert hat, er hat versagt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der BayWa gearbeitet habe, habe gelitten unter einer sehr herrischen und dominanten Chefin. Ja, ich weiß sogar noch ihren Namen. Ich habe mir damals dann vorgenommen, als ich dann da raus bin, so, jetzt gehe ich zu der ins Büro und der sage ich mal so richtig, ne, was abgeht. So, da waren so richtig, ich wollte die zerstören, so, ne, verbal. Hab's nie gemacht, ja. Gott sei Dank. Wir müssen die segnen. Aber da kann ich mich noch erinnern, da waren Momente, wo ich mich echt allein gefühlt habe, wo ich versagt habe und dann wurde es mir noch so richtig unter die Nase gerieben und dann noch mit einer kleinen Portion Ermutigung dazu, du wirst es eh nie schaffen, aus dir wird eh nie was. Und dann habe ich mir gedacht, oh yes, Halleluja, mehr davon. Das ist, was ich brauche. Bestimmt habt ihr auch sowas schon mal erlebt, ja? Aber in dem Moment, wo keiner da ist, der bewässert, wo keiner da ist, der investiert, die Tränen wird Gott auffangen. Alle Tränen, die du vergossen hast, er wird sie auffangen und er wird sie nehmen und er wird dich bewässern damit. Er wird dich mit deinen eigenen Tränen bewässern und begießen. Und aufgrund der Tränen, die du vergossen hast, wirst du wachsen. Wichtig ist, dass Gott deine Tränen auffängt. Wichtig ist, dass Gott da ist in diesem Moment. Es ist so gut, dass wir in diesen Prozess des Wachsens hineingesetzt werden von Gott. Stellt euch mal vor, das wäre alles nicht so. Sondern du bekehrst dich, du gibst dein Leben Jesus und auf einmal bist du das Endprodukt. Mit einem Schnips, mit einem Fingerschnips bist du das, was du sein solltest von Anfang an. Ich glaube nicht, dass es so toll ist. Wisst ihr, was richtig schön ist? Wenn du, ich glaube, der Yoshi kann das nachvollziehen. Du pflanzt ja gerade Chili, ne? Du hast ja dann Chili-Dings da am Balkon, ja? Oder der Johannes, der auch. Ja, also ihr pflanzt den Samen, den Chili-Samen oder was, wie auch immer man das nennt, ja? Und dann wächst der langsam, ne? Und diese Chilis schmecken doch viel, viel besser als die, die du im Supermarkt kaufst, oder? Warum ist es so? Weil du einfach beobachtest, wie das Ding wächst, ja? Weil du einfach voll in dem Prozess dabei bist. Du gehst durch die Prozesse, durch die Gefühlsprozesse. Es gibt Momente, Tage, wo du leidest. Dann gibt es Tage, wo du dich freust. Dann gibt es Tage, wo du dir denkst, was ist hier los, ja? Und du bist einfach voll dabei. Und wenn du dann von diese Frucht ziehst und von dieser Frucht isst, ist es doch viel, viel schöner, als wenn du es einfach gekauft hast im Supermarkt, ja? Oder hier, der Reinhard, sehe ich gerade, ja, Hausbau. Glaub mir, du wirst richtig dankbar sein, wenn es fertig ist. Aber er ist jetzt im Moment noch in dem Prozess, also es ist tough. Gott leitet uns durch diese Prozesse. Ich kann mich noch erinnern, hier unten der Umbau 2015, das war auch ein Prozess. Ja, wir haben geplant, der Tom, der sitzt auch hier hinten, ne? Wir haben geplant 3-4 Monate und dann hat es fast ein Jahr gedauert. ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und glaub mir, da gab es auch Momente, wo nichts fertig war. Du bist da unten reingegangen. Ich kann mich noch erinnern, der erste Tag, 100 Leute waren da, jeder war aufgeteilt, Arbeitsgruppen. Wir haben so viel erledigt, so viel geschafft. Und da habe ich mir dann so gedacht, das geht ja easy, das geht zackig, Mensch. Wir machen das innerhalb kürzester Zeit. Vor der geplanten Zeit bringen wir das zu Ende. Und dann kam der Monat August. Und dann waren es statt 100 noch 2 oder 3, die dabei waren. Und dann waren wir da hinten in der Mudra und haben die Tische bearbeitet und zugeschnitten und geschliffen und geölt und was weiß ich was. Ich meine, jetzt schauen sie gut aus, ja, aber der Weg dahin war ein harter Weg, glaubt mir. Und jeden Morgen, als ich dann in die Gemeinde ging, habe ich gesungen, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Er war wirklich steinig und schwer und nur wenige sind ihn mit mir gegangen in dieser Zeit. Aber Gott sei Dank kam dann wieder ein Aufschwung, ein herrlicher Aufschwung und dann am Ende, als wir das gesehen haben, wir waren so glücklich. Und jetzt, wenn ich da unten drin bin, da verbindet mich was mit diesem Raum, ja? Einfach, das ist schön, hey, da hast du dran gearbeitet, du hast da rein investiert. Wäre eine andere Sache gewesen, wenn wir einfach Firmen angeheuert hätten und die das alles selber gemacht, für uns gemacht hätten. Da wäre nicht so dieses Ding dabei, ja? Und so ist es auch, wenn wir in Menschen investieren. Wir wünschen uns, weil es einfach der leichte Weg ist, dass mit einem Fingerschnipsen auf einmal jemand zum Glauben kommt und komplett verändert ist und zack, da steht das Endprodukt dieser Person, was du schon immer im Herzen hattest. Aber Gott möchte, dass du die Person begleitest. Gott möchte, dass du sie an der Hand nimmst, dass du durch die schweren Zeiten mit dieser Person gehst. Er möchte, dass du der wirst, der bewässert, dass du der wirst, der was pflanzt. Also einmal, du wirst selbst gepflanzt von Gott und du wächst und er bewässert dich oder nimmt deine eigenen Tränen und macht das. Aber dann, wenn du an die Oberfläche kommst und wenn du gewachsen bist und wenn du stark bist, dann wird er dich benutzen, um dasselbe mit jemand anderem, mit jemand anderes zu tun. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Und wisst ihr, wenn wir uns in solchen Situationen befinden, es ist immer gut, ins Haus Gottes zu kommen, Lobpreis zu machen, unten bei einem Kaffee mit Geschwistern zu reden, unser Herz anzuvertrauen. Wir sind nicht allein in dem ganzen Prozess. Wir gehen gemeinsam durch. Und wir wollen besser werden und nicht bitter werden. Und am Ende sei gesagt, Glaube ist kein Konzept, ist kein System, sondern Glaube hat was mit einer Person zu tun. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und er ist uns in allen vorangegangen und er ist immer da, egal wie wir uns fühlen. In Jesu Namen, Amen. Lasst uns aufstehen zum Lobpreis. Lass uns die Augen schließen. Und Herr, ich möchte dir danken für dieses Pflanzen, Herr. Ich danke dir, dass du uns gepflanzt hast. Gepflanzt hast auf dieser Erde, aber auch gepflanzt ins Haus des Herrn. Ein Tag in deinen Vorhöfen sind besser als 1000 andere. Herr, ich danke dir, dass wir gepflanzt sind in deinem Reich, in deiner Gemeinde, Gott. Und dein Wort sagt, dass wir selbst im Greisenalter immer noch blühen werden. Ich danke dir, Gott, dass du immer mit uns bist. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen hier und ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Sache den einen oder anderen angesprochen hat in der Predigt. Herr, ich möchte beten, dass du kommst mit deinem Licht an dem finsteren Ort, wo wir uns befinden. Herr, auch wenn wir durch allerlei Bedrängnis gehen müssen, auch wenn dieser Transformationsprozess nicht leicht ist und oft vielleicht auch wehtut, möchten wir immer im Herzen haben, der uns gepflanzt hat, der mit uns ist, der uns vorangegangen ist und vorausgegangen ist. Und Herr, ich danke dir, dass du gestorben bist, aber Herr, wir danken dir auch, dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, dass dieser Geist der Auferstehungskraft, dass der auch in uns wohnt. Und Herr, so möchte ich beten, dass diejenigen, die heute hierher gekommen sind, die keine Hoffnung haben, die einfach irgendwie total fertig sind, ich bete, dass du ihnen einen neuen Ausblick gibst, eine neue Vision gibst, eine neue Hoffnung gibst in Jesu Namen. Herr, ich bete, dass du sie aufrichtest, dass du ihren Blick auf das setzt, was du ihnen einst zugesagt und versprochen hast. Herr, ich möchte dir danken, dass wir siegen werden, weil wir sind aus dir geboren, oh mein Gott. Alle Ehre dir. Komm, lass uns mal dem Herrn nochmal klatschen.